Alex Doppelte Dosis. Der PZ-Talk zum Gesundheitswesen. Powered by Noventi.
Herzlich willkommen zu Alex Doppelte Dosis, dem PZ-Talk im Gesundheitswesen. Ich freue mich sehr, dass wir für die erste Ausgabe Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Frau Ministerin. Und da wir ja hier live aus Berlin senden, würde ich einmal noch unser Publikum bitten, sich so richtig lautstark bemerkbar zu machen. So sind Sie auch noch nicht so oft begrüßt worden, oder?
Das ist richtig.
Frau Ministerin, Sie hatten ja heute schon eine Premiere, und zwar das Auftaktgespräch für den Fachdialog zum Primärversorgungssystem.
Genau.
Wie waren die ersten Erkenntnisse?
Gut, also ich war ganz erstaunt. Es war eine recht große Runde, die sich aber dann auch alle sehr kurz gefasst haben, alle die Zeit eingehalten haben, die wichtigsten Punkte mal so genannt haben. Es gibt eine große Einigung, dass das ein guter Ansatz ist mit dem Primärversorgungssystem. Auch Ärzteschaft spricht jetzt vom Primärversorgungssystem
nicht
überwiegend.
Mehr vom Primär.
Und insofern war es ein guter erster Auftakt. Wir machen jetzt noch weitere Gespräche, dann auch mit Einbindung der Apothekerinnen und Apotheker. Und klar ist auch, vielleicht auch hier interessant, neben Sachen wie Ersteinschätzung und wie läuft es dann, dass alle auch den Teamgedanken herausgestellt haben. Teamgedanken nicht nur in der Praxis, sondern eben auch andere Berufsgruppen mit einzubeziehen. Das war heute auch ein Punkt, der ganz oft genannt worden ist. Insofern gibt es noch viel im Detail zu regeln, aber es war ein guter erster Auftakt und da ein großes Einvernehmen, dass wir das jetzt angehen müssen und auch tun wollen.
Sehr schön. Ja, die Kassen und die Ärzteschaft hat sich ja auch sehr positiv geäußert schon. Da waren wir natürlich so ein bisschen überrascht, dass jetzt die beiden, die Frau Stoff-A. Zweck, der ist es wieder, dass die dabei waren. Die Apothekerschaft hat dann natürlich uns so ein bisschen gefehlt auf dem Podium, aber wo sehen
kommt.
Sie denn,
kommt,
wo sehen Sie die Apotheker denn in dem Primärversorgungssystem?
Ja, unser Ansatz ist es eben schon, nicht nur vom Arzt immer auszudenken und zu sagen, jedes Anliegen, das man hat, das die Bürgerinnen und Bürger haben, ist dann unmittelbar auch mit ärztlicher Zeit verbunden, sondern wir wollen das System größer spannen und da ist die Apothekerschaft ein wichtiger Bestandteil. Das habe ich auch immer gesagt, als es jetzt um die Apothekenreform ging. Also Apotheke schon ganz oft erste Anlaufstelle für die Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern und das soll ausgebaut werden. Wir wollen die Apotheken stärken, deswegen ja jetzt auch zum Beispiel Ausweitung des Impfangebots, der pharmazeutischen Dienstleistungen. Und eben in diese Richtung wollen wir dann auch die Apotheken sehen und nutzen, auch beim Thema Prävention, das ja im Moment auch sehr beliebt ist. Da wundert es einen dann auch manchmal, wie beliebt plötzlich Zuckersteuern und solche Dinge sind bei den Leuten. Also, aber all die Dinge, glaube ich, kann man ganz gut angehen, auch und gerade mit den Apothekerinnen und Apothekern. Glaube, nicht jedes Anliegen, nicht jedes Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger muss auch zwingend dann in die Arztpraxis führen, sondern wir müssen da auch die Kompetenzen der Bürger noch mal mehr stärken, sie auch besser lotsen. Es ist auch sehr komplex, unser Gesundheitssystem da an der richtigen Stelle zu landen. Ist nicht immer einfach und auch wieder ein bisschen mehr die Fähigkeit den Menschen zu geben, Dinge dann auch, ich will nicht sagen, sich selbst behandeln zu können, aber doch auch zu schauen, was brauche ich vielleicht, muss ich tatsächlich zum Arzt, hilft mir eine Unterstützung, eine Beratung aus der Apotheke, glaube, da wieder noch mehr hinzukommen, auch die Menschen dazu befähigen, sich ein bisschen vielleicht besser auch auszukennen mit sich und den Bedürfnissen, ist auch eine Aufgabe, die wir haben. Und da spielen Apotheken eine ganz große Rolle einfach.
Sie wollen ja mit Ihrer Apothekenreform die Apotheken auch insofern stärken, als sie mehr dürfen sollen. Also konkret 48a und B Arzneimittelgesetz. Da geht es zum einen beim A um die Anschlussversorgung von Chronikern und beim B eben um bei definierten Akutfällen die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Rezept. Die Ärzteschaft jault, aber Sie sind trotzdem überzeugt davon und halten daran fest.
Also das habe ich schon sehr schnell gemerkt, wenn man an der einen Stelle was macht, finden es dann nicht unbedingt alle anderen auch gut. Ihnen gefällt auch nicht alles so und den Ärzten gefällt der Punkt insbesondere nicht. habe aber zu denen offen gesagt, dass wir daran festhalten wollen, dass ich das natürlich alles auch verstehe, komme auch aus einem freien Beruf und kann die ganzen Gedanken, die man da hat, auch alle nachvollziehen. Glaube aber, wir nehmen an der Stelle keinem was weg und wir regeln es auch so, dass es für die Patienten sicher ist. Ich finde auch immer, man muss dann auch ein bisschen das Kind im Dorf lassen. Also dann zu sagen, wenn wir das jetzt so regeln, dann ist es gefährdet die Sicherheit der Patientinnen und Patienten. Glaube, das sollte man auch nicht sagen. Man kann immer auch fachliche Einwendungen haben. Das ist richtig, steht auch den Ärzten zu. Aber wir sollten da schon gucken, wie wir das diskutieren. Und natürlich ist es auch unsere Aufgabe, die Regeln so zu machen, dass es für den Apotheker auch kein Haftungsrisiko darstellt, aber auch für den Patienten gut ist und die Ärzte da nicht irgendwie ausbotet. Und ich glaube, so wie es jetzt auch geregelt ist, mit engen Vorgaben, und dann wird ja sowieso mit dem BfArM und dem Ausschuss der Ärzte das dann geregelt und wir gucken auch nochmal drauf. Also es ist ja mehrmals doppelter Boden.
Es wird in engen Vorgaben bleiben.
Wird in den Vorgaben bleiben. Wir haben es ja auch nochmal eingeengt und es wird jetzt auch nicht von uns am grünen Tisch entschieden, sondern die Selbstverwaltung ist ja auch dabei und kann da mitreden und es muss praktikabel sein. Wir wollen ja auch nichts, was dann sowieso keiner macht. Es muss für alle gut sein, für die Patienten, für die Apothekerschaft, aber auch für die Ärzte. Und da sind jetzt auch alle gefordert, zu gucken, in welchen Fällen macht es überhaupt Sinn. Ich habe viel darüber gelernt, dass das mit der Blasenentzündung nicht so einfach ist. Also von daher.
Es ist aufgefallen, dass Sie das Beispiel nicht mehr bringen.
Keine Beispiele mehr, genau, so ist es.
Ja. Aber was spricht denn dafür, dass Apothekerinnen und Apotheker in bestimmten definierten Situationen verschreibungspflichtige Arzneimittel abgeben ohne Rezept? Weil es spricht ja nichts dagegen, haben wir jetzt ja rausgehört.
Ja, oft sind es ja Fälle, dass man halt einfach vielleicht auch vergisst, das Rezept nochmal zu holen und dann hat man halt kein Anschlussrezept und dann kann der Apotheker auch in der EPA zum Beispiel sehen, gab es die Medikation schon, oder es gibt halt wirklich mal dringende, akute, eilige Fälle, die jetzt aber nicht, ich maß mir da jetzt nicht an, irgendwie medizinisch das bewerten zu können. Ich sage es jetzt mal einfach so als Juristin und Politikerin, gibt vielleicht einfache Fälle, wo du nicht unbedingt jetzt noch groß schauen musst, was muss man geben, sondern wo es einfach der Apotheker auch tun kann und die Expertise hat. Wenn es dann an einem Wochenende vielleicht ist, wo die Arztpraxis auch nicht mehr erreichbar ist, ist es vielleicht einfacher. Jemand kann das direkt in der Apotheke bekommen, muss nicht noch, wie es bei mir auf dem Land der Fall ist, in Hartheim zum Kinderarzt, in Bad Mergentheim in die Apotheke fahren, sondern kann das vielleicht in einem Gang erledigen. Ja. Und dann ist dem Patienten geholfen, die Apotheke kann es abgeben, gegen eine Gebühr dann auch. Und dann glaube ich,
macht Sinn für die Versorgung.
Ja. Das wird auch keine Liste von 50 Fällen wahrscheinlich rauskommen. Ich weiß es nicht.
Es ist ja für die definierte Ausnahme gedacht.
Das soll ja in kleinen Bereichen sein. Aber ich glaube, so müssen wir viel mehr denken, auch vielleicht vom Bürger, der Bürgerin her denken, was ist auch praktikabel eben in solchen Zeiten, wo wir halt auch nicht mehr das engmaschige Netz dann auch angeboten haben, gerade auch an Arztpraxen haben und so weiter.
Ich würde gerne kurz über den Zeitplan reden. Apothekenversorgungsstärkungsgesetz durch das Kabinett gebracht. Es ist jetzt am Freitag im Bundesrat. Genau. Die Verordnungen sind zur Notifizierung in Brüssel. Das Ganze soll bis zum Sommer in Kraft treten. Das bleibt der Zeitplan oder sehen Sie da noch Verzögerungen?
Momentan nicht. Wir haben die Bundesratsgegenäußerung jetzt mal geplant, bis Mitte Februar im Kabinett auch zu haben. Und dann kann das Gesetz dann auch in die erste Lesung gehen im Bundestag. Dann das parlamentarische Verfahren beginnen. Ich weiß, wir haben im Moment eine ganze Vielzahl an Gesetzen parallel. Das ist auch, ist nicht nur fürs Haus eine Herausforderung, das ist natürlich auch fürs Parlament eine Herausforderung. Aber die Kolleginnen und Kollegen sind, denke ich, gewillt, dann auch schnell die Gespräche aufzunehmen, zu beraten. Ich vernehme da, dass da auch noch Änderungsvorschläge da sind. Also es wird sicherlich dann von den Kolleginnen und Kollegen nochmal geguckt, auch bestimmt auch im Dialog mit Ihnen, wo man nochmal ansetzen kann. Und dann glaube ich aber, dass es jetzt nicht so ist, dass es da unlösbare Dinge gibt, die jetzt Wochen und Monate lang besprochen werden müssen, sodass wir den Zeitplan, hoffe ich, halten können. Und da ist auch jeder gewillt, das zu tun. Und die Verordnungen dann werden dann etwa zeitgleich auch parallel auch im Bundesrat sein können. Also das sollte so passen.
Im Vergleich zum Referentenentwurf gab es ja noch mal zum Kabinettsbeschluss dann ein paar signifikante Änderungen, unter anderem beim Thema PTA-Vertretung. Da soll es jetzt zunächst mal eine Testphase geben und auch die Auflagen sind ein bisschen strenger geworden. Erwarten Sie, dass das viel genutzt wird und was versprechen Sie sich von der Regelung?
Also es wird sich zeigen. Es ist natürlich jetzt sehr eingegrenzt. Ansatz ist, denke ich, nach wie vor richtig zu schauen, wo gibt es Bereiche, wo für Apothekerinnen und Apotheker es vielleicht besser ist, statt Apotheke zu schließen, so eine Vertretungssituation nutzen zu können. Gab da auch durchaus neben all den kritischen Stimmen durchaus auch zustimmende Rückmeldungen auch aus der Apothekerschaft. Jetzt wenn Sie sagen, naja, der einzelne Apotheker, der betroffen ist, der hat vielleicht nicht den ganzen Berufsstand im Blick und merkt nicht, dass es vielleicht dann auch zu rechtlichen Unsicherheiten kommen kann. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es durchaus ja Wünsche, in diese Richtung zu gehen, gerade auch von Betreibern kleiner Apotheken, die alleine sind, die sonst die Apotheke nicht öffnen könnten. Und den Sinn hat es eben in solchen Fällen. Und jetzt haben wir es ja nochmal eingegrenzt für ganz bestimmte Regionen, in ganz bestimmten Fällen, wenn Versorgungsengpässe entstehen würden. Das ist jetzt natürlich in so einem engen Rahmen, dass das jetzt auch kein Massenphänomen werden wird. Ich hoffe, es kann an der einen oder anderen Stelle genutzt werden, gerade auch in vielleicht weniger gut versorgten Gebieten, in ländlichen Räumen genutzt werden. Das wird sich jetzt zeigen. Auch da gilt es ja jetzt noch, die konkrete Ausgestaltung noch weiter voranzubringen. Ich glaube, wir haben da viele auch gute Gespräche drüber geführt. Keiner hat von uns den Ansatz gehabt, bei uns im Haus nicht, aber auch, glaube ich, im parlamentarischen Raum nicht, irgendwie den Apotheker dadurch zu schwächen und irgendwie Apothekeleid und all diese Dinge entstehen zu lassen, sondern wir wollten helfen dort, wo uns eben da Wünsche auch angetragen worden sind. Und jetzt muss man sehen.
Aber diese Wünsche, Sie haben von den Einzelfällen gesprochen. Soweit, ich gucke mal hier in die Abda-Runde. Ich glaube, der einstimmige Beschluss des Gesamtvorstands ist schon, das abzulehnen. Und das Argument ist ja immer, Sie sind Juristin, ein juristisches, dass man da eben den Systembruch befürchtet. Selbst mit dieser kleinen Ausnahme, die drin steht. Riskieren Sie da nicht ein bisschen viel?
Naja, wir haben uns das von Anfang an gut angeschaut, dann die Argumente ja auch alle nochmal aufgenommen und geprüft. Ich kann schon nachvollziehen, wenn man da Sorgen hat. Ich glaube aber jetzt vor allem mit dem nochmal eingeschränkteren Bereich. Also ich habe die Sorgen immer ernst genommen, glaube aber, dass wir auch im ursprünglichen Entwurf es so ausgestaltet hatten, dass da kein Einfallstor entstanden wäre. Und so wie wir es jetzt, denke ich, sehr eng ausgestaltet haben, entsteht da auch kein grundsätzliches Einfallstor, irgendwie das Fremdbesitzverbot aufzugeben oder all diese Dinge, die da immer ja im Raum stehen. Ich glaube, das ist jetzt eine Lösung, die allen gerecht wird.
Na, ich habe auf diese Testphase so ein bisschen geguckt mit der Vision, was kommt denn am Ende raus. Also entweder man testet das und es funktioniert und es wird angenommen, dann kann man ja sagen, okay, funktioniert, wird angenommen, weiten wir aus. Oder es wird nicht angenommen, dann kann man sagen, naja, ist vielleicht zu strenge Regel, lass uns die mal ein bisschen lockern. Haben Sie ein Szenario im Kopf, wo am Ende von diesem Test das auch wieder abgeschafft wird?
Na ja, klar, also wenn wir jetzt merken, wir haben die Hürden so eng gefasst, dass es jetzt nicht angenommen wird, dass es mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist, am Ende des Tages nicht hilft, dann ist die Frage schon, muss man das dann weiterführen oder nicht? Aber ich sag mal so, auch dann werden wir wieder sprechen miteinander, werden es evaluieren und dann eben gucken, ist der Wunsch da, es weiterzuführen und wenn ja, muss man es ändern? Oder hat sich eben herausgestellt, dass es in der Praxis so viele Fragen aufwirft, dass es halt doch kein Weg ist, den man gehen will, dann wird es wieder abgeschafft.
So. Ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, weil das ist ja ein Thema, was Sie so ein bisschen geerbt haben. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das so wichtig ist oder ob nicht jemandem in Ihrem Haus das Thema auch so wichtig ist.
Nee. Nein, also nein. Also es ist sicherlich auch in meinem Haus vielen wichtig oder ein Anliegen oder ein ernst gemeinter Vorschlag, aber mir eben auch. Es ist jetzt so, dass man gesagt hat, naja, ich finde das jetzt eigentlich ein bisschen schräg, aber weil es manche wollen, machen wir es. Also so läuft es bei uns auch nicht, sondern das sind schon auch Entscheidungen.
Okay, aber angenommen, es würde jetzt im parlamentarischen Verfahren rausfliegen, wäre Ihr Gesetz dann ein schlechteres?
Weiß ich nicht, es wäre halt ein anderes, hätte eine Möglichkeit weniger. So, es ist so. Also ich bin ja auch lange Parlamentarierin, habe da auch hohen Respekt und werde natürlich versuchen, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber auch zu sprechen und auch zu werben für den Weg, den wir jetzt da gegangen sind. Aber am Ende entscheidet das Parlament, das ist ja klar.
Eine Sache, die nicht rausfliegen, sondern noch dringend rein muss in das Gesetz, ist ja das Honorar.
In die Verordnung.
In die Verordnung. Wir nehmen es, wo auch immer Sie es hinpacken wollen. In die Verordnung ist wunderbar. Sie haben ja gesagt, die Finanzkommission Gesundheit soll das einpreisen, diese Erhöhung. Können sich die Apotheken darauf verlassen, dass das kommt?
Ja, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Ich habe auch mit den Fraktionen nochmal darüber geredet, weil es natürlich auch eine schwierige Situation für uns dann werden wird, wenn wir dann sagen, wir haben ein Sparpaket, wo ja schon auch viele mit ins Boot geholt werden. Also wir werden jetzt kein Krankenhaussparpaket mehr machen können. Das hält man auch argumentativ nicht durch und ist auch in der Sache ja nicht richtig. Also da werden auch Bürger rangezogen werden, Ärzteschaft, alle Bereiche. Und dann macht man halt an der Stelle diese Erhöhung. Da wird es natürlich auch Debatten geben. Und deswegen spreche ich da auch mit den Fraktionen drüber, dass das vereinbart ist, dass das kommen muss, dass wir es einpreisen müssen und dass ja das, was wir dann im Gesetz ja geregelt haben, auch beziehungsweise was dann kommen wird, ja die Verhandlungslösung, die Sie bekommen sollen, darauf aufsetzen muss. Also das gemeinsame Verständnis haben wir auch, dass wir jetzt nicht sagen, ihr müsst euch die Erhöhung dann nochmal verhandeln, sondern die soll dann darauf ansetzen.
Aber wieso steht das aufsetzen? Jetzt nicht drin? Also warum startet es jetzt bei 8,35 die Verhandlungslösung, nicht bei 59?
Die soll bei 59 starten,
das nehmen wir mit.
Kommt so, genau.
Super.
Und im Endeffekt ist das ja noch nicht Gesetzeslage, deswegen ist ja so. Also genau, und
aber
also,
das wird natürlich
sind wir im Gespräch, das weiß, das wissen alle so und
gibt es Alternativen dazu, wenn es jetzt da größere Widerstände gegen das Fixum gibt, die Apotheken wirtschaftlich zu stärken?
Na, wir haben ja jetzt auch schon im Gesetz ein paar Dinge, die auch zur Stärkung beitragen werden und auch, glaube ich, nicht ganz unerheblich beitragen werden. Nachtzuschläge, auch das Thema Skonti und Verbot, all diese Dinge, die, glaube ich, jetzt nicht das sind, was dann vielleicht das Fixum ausmacht, aber jetzt auch mal ein erster Schritt sind. Aber ich sag's mal so, alles, was ja dann auch die wirtschaftliche Situation verbessert, ist was, was dann bei der GKV wieder zu Buche schlägt. Also ist es so oder so die Aufgabe, das jetzt einzupreisen und da einen Vorschlag zu machen. Und es muss kommen, wir wollen da auch vertragstreu bleiben und das jetzt dann mit den Vorschlägen dann auch spätestens auf den Weg bringen. Die Verordnung, wissen Sie ja, läuft dann ja auch schneller als so ein Gesetzgebungsverfahren, muss natürlich auch notifiziert werden, all diese Dinge, aber es kann etwas schlanker
dann auch umgesetzt werden. Das Finanzdefizit ist bekannt bei den Kassen, aber hier gibt es auch ein Finanzdefizit seit vielen Jahren.
Nein, das wissen wir auch, aus meiner Sicht muss das jetzt eben in das Paket eingepreist werden und dann damit kommen, aber auch das wird dann eben schnell umgesetzt und müssen wir mal sehen. Also soll jetzt auch nicht erst im Dezember umgesetzt werden. Das wissen wir schon auch, dass das jetzt dann zeitnah auch mit den Ergebnissen. Die Finanzkommission legt ja am März. Ende März vor und dann werden wir dann auch den nächsten Schritt gehen können.
Sie haben die Verhandlungslösung angesprochen, wo die Krankenkassen dann mit den Apothekern direkt über das Honorar verhandeln sollen. Wieso wird da beides mit auf den Tisch gelegt? Das Fixum und dieser prozentuale Anteil von derzeit 3%. Macht es das nicht unnötig kompliziert, die Verhandlungen?
Wie meinen Sie das, dass man vom Fixum ausgeht?
Dass man das Fixum verhandelt, die Höhe, eine Anpassung und dann aber bei den 3%, wo die Kassen ja sehr drauf schielen, wo die Apotheken mir aber sagen, das müssen wir haben, sonst sind wir völlig abgekoppelt.
Gut, das Fixum ist dann ja erstmal die Basis. Also das Fixum ist ja dann da, wir sind ja dann beim höheren Wert und dann wird ganz normal verhandelt, so wie es die Ärzte ja auch jedes Jahr zum Beispiel tun.
Genau, da kommt ein bisschen was drauf, aber warum zwei Stellschrauben war so meine Überlegung. Warum man nicht die eine streichen, sagt Fixum, packen wir an und das andere sind eben für diese Vorfinanzierung, diese 3% Anteil am Honorar, dass man das einfach unangetastet ließe, wäre, glaube ich, so der Wunsch aus der Apothekerschaft, weil man eben dadurch diese Hochpreiserfinanzierung überhaupt erst hinkriegt. Im parlamentarischen Verfahren. Glauben Sie, dass da aus dem Parlament in dem Bereich auch noch Vorschläge kommen, was das Honorar angeht und welche?
Das Parlament möchte auch die Dinge umgesetzt wissen, vor allem auch das Fixum umgesetzt wissen und hat auch, Kollegen haben auch schon gesagt, dann machen wir das eben. Also wir ziehen da an einem Strang und ob dann weitere Vorschläge kommen, das weiß ich nicht. Aber beim Thema Fixum wird es schon so sein, dass wir das mit der Verordnung dann regeln, auch von uns aus. Mhm. Aber da ist eben, sind die Parlamentarier auch mit im Boot und wollen auch, dass es kommt. Insofern ist dann einfach eine Verfahrensfrage, wo wird es geregelt, aber da sind die auch pro Umsetzung und wollen das auch haben. Was die sonst für Vorschläge haben, weiß ich jetzt im Detail ehrlich gesagt nicht. Ob die da noch weitere Ideen haben, kann ich mir schon vorstellen. Die sprechen ja auch viel mit ihnen.
Ist ja alles gegenfinanziert schon über Einsparungen, die Apotheken über das Impfen holen, was auch immer. Die ganzen neuen Aufgaben, die sie den Apotheken ja auch geben wollen mit ihrem Gesetz, sind zum Teil, ist glaube ich positiv zur Kenntnis genommen worden, aus dem Zukunftskonzept der Abte auch zumindest entlehnt oder die gleichen Ideen gefunden. Wo sehen Sie denn die Rolle der Apotheken in der Zukunft?
Ja, ich glaube, ich habe es vorhin schon ein bisschen deutlich machen können, dass wir einfach die Apotheken noch stärker einbinden wollen. Zum einen, wenn es um die Versorgung, aber auch ja, die Beratung der Bürgerinnen und Bürger geht. Aber natürlich wollen wir auch sicherstellen, dass es auch noch möglich ist, dass es sich noch lohnt, dass es einen Anreiz gibt, Apotheke zu haben, eine Apotheke zu eröffnen, vielleicht auch eine Zweigapotheke zu öffnen, dass es sich auch im ländlichen Raum lohnt, genauso wie es sich in der Stadt lohnt. Also den wirtschaftlichen Anreiz setzen, das ist uns schon auch wichtig. Bisschen auch an die Bürokratie rangehen. Das ist immer so ein unbeliebtes Thema, wenn man sagt, weniger Bürokratie.
Aber nee, das ist
natürlich
beliebt.
Ist,
das
ja,
ist
aber dann, es glaubt einem immer halt keiner so richtig, dass dann was kommt.
Ja, aber das kommt schon seit 20
aber,
Jahren. Das
aber, ist ja, aber so, ja, also wir bewegen uns auch da, glaube ich, vorwärts. Also einfach wieder die Attraktivität auch zu steigern, die Wirtschaftlichkeit zu steigern und dann einfach auch die Apotheke in die Lage zu versetzen, auch eine starke Rolle einzunehmen in einem Primärversorgungssystem. Und wenn wir gerade, ich habe es vorhin schon gesagt, viel über Prävention im Moment sprechen, die kann ja nicht irgendwo stattfinden. Das ist immer so ein bisschen wenig greifbar, wenn du sagst, ja, wir brauchen jetzt mal mehr Prävention. Was machst du da? Du kannst in den Schulen ansetzen. Es kann jetzt ja auch nicht jeder zum Arzt gehen und sagen, jetzt erzähl mir mal, wie ich irgendwie meine Ernährung umstellen soll oder was ich am besten mache, sondern da brauchen wir viele, die da mithelfen. Und da sind Apotheken ja sicherlich auch eine gute Anlaufstelle.
Sie sind ja auch Vorsitzende der Frauenunion und ich weiß, dass Ihnen das Thema Frauengesundheit extrem am Herzen liegt. Was sind denn da so die Kernthemen, die Sie da am meisten umtreiben?
Ich glaube, wir brauchen als erstes mal in der Öffentlichkeit eine gewisse Sensibilisierung für das Thema. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, wann es war, gestern oder was, hat mir auch jemand erzählt, dass Männergesundheit natürlich genauso wichtig
ja,
ist
und natürlich,
auch
natürlich.
Unter irgendwie nicht genug beachtet wird. Glaube ich, also ist beides auch wichtig, aber bei den Frauengesundheitsthemen gibt es schon auch viel Tabuzonen noch und da einfach mal zu sagen, man muss auch offen über Dinge sprechen können, wie jetzt zum Beispiel Menopause, die ja dann nicht nur die Frau an sich betrifft, die dann oft auch den Arbeitsplatz betrifft, sprich vielleicht auch Reduzierung der Arbeitszeit dann zur Folge hat und dann sicherlich...
Da kriegt man die Männer dann immer mit, ne, wenn man sagt, das hat volkswirtschaftlichen Impact.
Ja, so, also klar, das ist dann eher ein Hard Fact. Aber natürlich, es hat viele Auswirkungen und muss vor allem einfach offen angesprochen werden können, ohne dass man dann sagt, naja, okay, jetzt hat die halt da Wechseljahre und naja, jetzt fehlt die halt wieder, sondern dass es schon auch anders vielleicht respektiert
Lösung,
wird.
Ja.
Und wir brauchen vor allem ja Lösungen für verschiedene Dinge. Auch Endometriose ist sicherlich ein Thema. Aber wir brauchen dafür auch Ansätze, wie wir da die Versorgung der Frauen verbessern können. Wenn man dann zum Beispiel lernt, dass man selbst in der gynäkologischen Fachausbildung das Thema Menopause überhaupt nicht im Curriculum hat, dann finde ich das schon irgendwie erstaunlich. Und da gibt es einfach viele Ansätze. Und da muss es einfach so sein, dass halt eine Frau auch nicht von Pontius zu Pilatus rennt, bis sie da mal Hilfe bekommt.
Sie könnte ja vielleicht in die Apotheke rennen.
Können Sie zum Beispiel auch rennen.
Finden Sie das bei dem Thema ein guter Ansprechpartner, die Apotheke?
Absolut, absolut. Da sind ja auch viele Apotheken jetzt schon mit vorne dabei.
Wir haben hier
dabei,
einige Apotheken, die da extrem engagiert sind.
Ja. Da hat man vielleicht auch weniger Hemmungen, es anzusprechen. Und ich glaube, da gerade da braucht es auch noch mehr die Apothekerin, den Apotheker. Und es braucht einfach eine gewisse Öffentlichkeit für das Thema, auch wenn ich natürlich in meinem Bereich viele andere Themen habe. Jetzt machst du auch noch Frauengesundheit, aber ich finde, es ist wichtig und wir können damit auch ein bisschen Versorgungsforschung, auch das ein oder andere, denke ich, auch anstoßen, damit einfach schneller auch Therapieansätze gefunden werden und auch schneller niedrigschwellig geholfen wird. Das ist, denke ich, dann sehr einfach auch Verbesserungen herbeizuführen.
Wir sind schon so langsam Übergang in den zweiten Teil, nämlich die zweite Dosis, den persönlichen Teil. Sie haben vorher gesagt, Sie machen da mit, was ich hoch anerkennenswert finde. Vielen Dank. Ich würde sagen, wenn es zu privat wird, Sie dürfen einmal Passe sagen. Okay? Frau Ministerin, welchen Geruch verbinden Sie mit Ihrer Kindheit?
Den am ehesten den Geruch des Apfelplotzes von meiner Oma. Also Apfelkuchen, Blechkuchen mit Streuseln.
Oh, sehr gut. Genau. Jetzt sind wir ja schon in der närrischen Zeit. Ich glaube, Fasnacht sagt man bei Ihnen fast nicht.
Fasching.
Sorry. Fasching. Als was haben Sie sich Karneval als Kind verkleidet?
Als Kind. Ich habe von meinem Cousin ein Indianerkostüm gehört. Und
damals noch
darf
okay.
Man heute gar nicht mehr, aber das fand ich irgendwie schwierig. Also ja. Ich wollte lieber immer Prinzessin sein, das war ich auch einmal, aber meine Mutter war immer so, wir haben doch da noch das
wir
und jenes und das
ja.
Benutzen wir dann und dann
okay.
War es das Indianerkostüm, aber
ja. Okay, bisschen weiter gesprungen, was macht man als Teenager in Tauberbischofsheim?
Naja, also es gibt da das Schlosscafé und da kann man hingehen. Klingt jetzt so ein bisschen eher nach ältere Leute Kaffee, aber war für uns immer eine Anlaufstelle. Wir hatten auch mal eine Disco, also ja. Und wir haben auch ein Kino, aber das ist alles jetzt eher so, ja, man fährt nach Würzburg.
Okay, ja. Waren Sie eher Team Backstreet Boys oder Nirvana?
Nirvana.
Sehr gut, okay. So.
Denken Sie mal.
Was war früher ein Berufswunsch von Ihnen?
Irgendwie war der immer relativ undefiniert. Ich wäre ehrlich gesagt auch gerne, habe ich mir überlegt, Journalistin zu werden. Habe immer gerne geschrieben, mich auch für Sport interessiert. Aber meine Eltern fanden es so ein bisschen abwegig.
Ja, zu Recht, zu Recht. Ja. Aber Sportjournalist ist auch nochmal wirklich eine andere Kategorie. Ja. Dann sind Sie doch Juristin geworden. Warum? Was war da die Motivation?
Ja, also mir haben jetzt eher, sag ich mal, diese Dinge gelegen. Also ich hätte jetzt nie irgendwie was Mathematisches, Naturwissenschaftliches machen können. Ich habe mich auch immer für Geschichte interessiert, habe auch gedacht, aber also so Lehramt dann auch nicht. Und sag ich mal so, es ist eigentlich das am ehesten, auch ich lese gerne, also mir macht es auch nichts aus, viel zu lesen. Habe neben der Schule auch in einer Rechtsanwaltskanzlei gearbeitet, halt so ein bisschen so, klar, Assistenz eher im Büro gemacht und war dann auch mal beim Gericht auch dabei, durfte ich auch mal mit und da fand ich das eben ganz, ganz spannend und habe das dann mal einfach mal begonnen, weil man halt auch mit Jura viel machen
einfach
kann.
Einfach begonnen und abgeschlossen.
Weil es halt auch breite Möglichkeiten gibt. Also du kannst ja danach immer noch in den Unternehmen gehen oder du
wirst
Rechtsanwältin,
wirst
Richterin oder
Juristen
können alles.
Wenn Sie Richterin geworden wären, was wäre dann Ihre Gerichtsbarkeit gewesen? Welcher Rechtszweig?
Also ich habe ja als Anwältin tatsächlich Sozialrecht gemacht und fand das auch immer ganz spannend. Natürlich immer ewige Verfahren, aber das ist
journalistisch
natürlich,
echt hart. Also die Urteile sind echt hart zu lesen vom BSG. Also,
und es dauert auch immer sehr lange, sehr viel mit Gutachten natürlich auch und all das. Aber das fand ich ganz gut, weil es sehr nah an den Menschen war. Also du
passt
hast
ja auch
natürlich
jetzt zu ihrem
schon die Lebensgeschichte immer und die Krankheitsgeschichte oft von den Leuten gehört.
Wie beginnt denn bei Ihnen so ein Arbeitstag, wenn jetzt keine Kameras laufen?
sag ich mal, gemächlich würde ich jetzt nicht sagen. Also ich
das glaube ich
also
Ihnen
ich
auch nicht.
Aber ich gehe jetzt nicht, ich bin jetzt keine, die schon früh um 7 irgendwie gechockt ist oder so, wie manche Kollegen, wenn du dann irgendwie in den WhatsApp-Status guckst, dann ist schon, gibt es auch schon die ersten Selfies und so. Also da bin ich eher, kein Team Frühsport, sondern eher mit Kaffee und den ersten Presseauswertungen und dann im Büro immer die erste Morgenbesprechung dann, genau.
Was haben Sie immer im Kühlschrank?
Milch. Für den Kaffee.
Das war leicht. Was machen Sie an einem freien Sonntagmorgen zuerst, wenn es keine Besprechung gibt? Ich hoffe, Sie haben ab und zu mal einen freien Sonntagmorgen.
Das schon. Manchmal Kirche, die Kinder ministrieren und manchmal aber auch ansonsten länger ausschlafen und dann auch einen Kaffee trinken und was lesen. Mhm.
Was ist eine Eigenschaft an PolitikerInnen, die Sie gar nicht mögen? Wahrscheinlich braucht man da gar nicht zu gendern in dem Fall.
Gendern, nein. Ja. Ja, dieses, ja, ich meine, das machen wir ja alle ein Stück weit, aber wir sind schon im Moment sehr drauf aus, immer sehr viel uns in den sozialen Medien dann auch wieder zu finden, darstellen zu müssen, zu wollen, zu sollen. Und das ist schon immer sehr anstrengend, teilweise. Für mich anstrengend, aber es ist auch irgendwie anstrengend, wenn das so dann oft im Mittelpunkt steht.
Was hat Sie denn positiv überrascht am politischen Berlin oder wer vielleicht auch?
Dass es doch auch Freundschaften gibt, ja, und man da auch wirklich mit vielen Kollegen lange und intensiv oft zusammenarbeitet. Und klar ist wie immer, manche kann man halt mehr leiden, manche weniger. Auch teilweise von anderen Fraktionen können da auch Freundschaften entstehen. Das hat mich auch überrascht. Klar, da ist man oft inhaltlich vielleicht weiter auseinander, aber das ist schon so, dass man da auch vertraulich sprechen kann, auch mal Dinge abladen kann. Und wir da ja oft das gleiche Schicksal teilen, so wie jetzt ja der Lebensstil ist mit Zuhause und Familie und dem Wechsel. Und da kann man sich dann doch auch mal sehr freundschaftlich austauschen. Und das finde ich eigentlich ganz positiv.
In welcher Situation mussten Sie zuletzt über sich selbst lachen?
Puh, ich weiß gar nicht. Eigentlich ziemlich oft, oder?
Das ist gut, bewahren Sie sich das, das ist wertvoll.
Können Sie uns gar nicht.
Was bringt Sie denn? Was bringt Sie denn oft zum Lachen? Sagen wir mal so, was anderes so in der Welt, worüber lachen Sie immer?
Meine Kinder können das sehr gut, aber weißt du, also ich finde, wir sitzen auch im Büro öfter zusammen und da wird dann schon auch mal gelacht, wenn dann so berichtet wird. Meistens erzähle ich dann Dinge, die mir nicht so gelungen sind und dann lachen wir drüber.
Also über sich lachen ist doch perfekt. Das gilt für heute Abend, glaube ich, bislang nicht, dass es da Anekdoten gibt. Gibt es eine Begegnung, die Sie als Gesundheitsministerin besonders berührt hat?
Also ich mache im Moment ja viele auch Termine vor Ort, war aber neulich auch mal in Tübingen auf einer Kinderintensivstation. Waren wirklich Familie mit einem Neugeborenen, das da auch einen Herzfehler hatte und klar, erstes Kind, da hast du natürlich ganz andere Erwartungen, die haben null damit gerechnet, dass das Probleme gibt und sind dann praktisch, du gehst dann halt dann nicht nach 3 Tagen heim und irgendwie im schönen Maxi-Cosi und dem Strampler, den die Oma schon gemacht hat und das Mützchen, das irgendwie die Freundin gestrickt hat, sondern du bist halt völlig rausgerissen und wochenlang irgendwie pendelst du dann von deinem Wohnort, der weit weg ist und Familie, alles ist irgendwie anders und irgendwie das so zu sehen, aber auch dann das totale Engagement des auch gerade des Pflegepersonals, aber auch der Ärztinnen und Ärzte, ja, das berührt einen. Dann klar, solche Treffen hat man öfter, aber die Familie, die hat einen da auch sehr nah rangelassen und habe dann auch sehr viel Dankbarkeit gespürt. Aber es ist schon bemerkenswert, wie man dann da auch umgeht mit der Situation und wie die dann auch irgendwie sehr positiv auch waren und dankbar waren, aber ja.
Schön. Gibt es ein Buch oder einen Film, der Sie besonders geprägt hat?
Puh. Also ich habe als Kind sehr, sehr viel gelesen, das schaffe ich jetzt nimmer so. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass mich da irgendwas besonders geprägt hat. Was man halt so liest, die typischen irgendwie Internatsromane.
Michael Ende war auch sehr heiß bei uns, oder?
Michael Ende? Ja, ne? Das fand ich immer so ein bisschen trüb, muss ich sagen. Fanden Sie das gut?
Ja, Wunschpunsch habe ich schon gerne gelesen. Ja. Ja, Fans sind hier, okay, aber spaltet. Okay. Machen wir zum Schluss noch eine ganz schnelle Runde. Einfach so, this or that. Ich sage, gebe Ihnen was zur Auswahl, Hund oder Katze. Und Sie sagen eins davon. Bauchgefühl oder Abwägungstabelle?
Bauchgefühl.
Grünkernküchle oder Berliner Currywurst?
Grünkernküchle.
Telefonieren oder texten?
Texten.
Lesen oder Podcast?
Lesen.
Bis heute. Eule oder Lerche?
Eule.
Techniktrupp oder Zugtrupp?
Zugtrupp.
Versteht ja, ich müsste da googeln, was es damit auf sich hat. Merkel oder Kohl?
Puh. Das ist jetzt eine Fangfrage, glaube ich.
Weiß ich nicht.
Merkel, weil Kohl kannte ich nicht persönlich.
So, gut, rausgerettet. Beim Tennis, Einzel oder Doppel?
Doppel.
Mhm. Wander
muss
oder
mal weniger rennen.
Ah. Sieht sie so eine Bank am Netz?
Ja.
Ja, das dachte ich schon. Wander oder Strandurlaub?
Wandern.
Rot oder grün? Das ist auch eine Fangfrage.
Rot tatsächlich, Farbe der Frauenunion.
Gut. Schach oder Poker?
Poker.
Staatsanwältin oder Verteidigerin?
Staatsanwältin.
Versand oder vor Ort?
Da tatsächlich vor Ort.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken.
Alex Doppelte Dosis. Der PZ-Talk zum Gesundheitswesen. Powered by Noventi.